Herzlich willkommen zu einem Menschen im Porträt Spezial. Das Leben meines heutigen Gastes ist ein mehrfacher Bestseller. In den Kinos wurde ihr Leben nun verfilmt. Für ein spannendes Gespräch mit Barbara Bachke-Eberhardt. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Barbara, alle, die deine Geschichte noch nicht kennen, was war 2008?
Kurz zusammengefasst, am grünen Donnerstag 2008 sind zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Das eine war ein großer Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang. Das andere war leider das Auto, in dem mein Mann gesessen ist und nicht nur er, sondern auch meine beiden kleinen Kinder. Ich war nicht im Auto, ich hätte es auch nicht überlebt und die drei sind bei diesem Unfall gestorben.
Wie alt waren die Kinder damals?
Mein Sohn war gerade vor seinem 7. Geburtstag, meine Tochter war noch nicht ganz 2, also sehr klein.
Weiß man, wie das damals passiert ist, was da die Ursache war?
Es gibt Spekulationen, also es gibt, kurz gesagt, es ist niemand stehen geblieben jemals bei diesem unbeschrankten Bahnübergang. Jeder ist einfach drüber gefahren und davor hat es schon einmal jemanden erwischt, 10 Jahre davor oder so. Und ob es jetzt mein Mann war, der einfach lustig war, mit den Kindern geblödelt hat und abgelenkt war oder ob noch Faktoren dazugespielt haben, dass die Sonne genau auf dieses Rotlicht geschienen hat. Und es gibt auch diese Theorie, dass wenn ein Zug ganz nah ist und du schaust sogar, dass du ihn nicht als solches erkennst, weil du das Bild nicht einordnen kannst. Also was es war, meine These ist, dass die einfach gut gelaunt im Auto gesessen sind und so wie wir alle ständig woanders hingeschaut haben, abgelenkt waren mit den Gedanken woanders. Und dann sehr plötzlich eigentlich aus einem glücklichen Leben gerissen worden sind.
In welchem Moment damals hast du das erfahren? Was war der Moment, in dem du diese Nachricht?
Ich habe damals in Weiz einen Arzttermin gehabt, also ungefähr eine Stunde Fahrzeit entfernt. Und meine Tochter sollte da schon bei der Tagesmutter sein. Und die war es auch, die mich angerufen hat. Ich habe sie gesehen, habe gedacht, die sind schon wieder mal zu spät, haben sich vertrödelt, habe abgehoben, gesagt, wo sind sie? Und sie, an der Stimme habe ich dann eigentlich gleich gehört, dass da was anders ist. Und sie hat gesagt, eine Freundin hat mich angerufen, da war ein Unfall mit einem Clownbus am Bahnübergang. Und ich habe natürlich nachgebohrt und wollte mehr wissen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr. Die Stimme hat gezittert und wir haben uns verabschiedet. Und ich habe dann gleich meine Freundin angerufen, die neben diesem Bahnübergang wohnte und habe sie gebeten, nachzuschauen. Und ich habe mich dann an so Kleinigkeiten angehalten, wie, also ich gesagt, da steht ein Bus und am Bahnübergang. Und ich habe gedacht, der Bus steht. Da kann nicht viel passiert sein. Meine Sorge war eher erst einmal, ist dem Heli was passiert, meinem Mann, und hat er wen anderen verletzt? Oder was ist? Und dann hat mich die Freundin irgendwann auf der Hinfahrt angerufen und hat gesagt, du fahr nicht zum Bahnübergang, sondern fahr zu einer dritten Freundin nach Hause. Und irgendwie diese eine Stunde Autofahrt, da ist mir ganz viel durch den Kopf gegangen und durchs Herz und irgendwie ist mir ganz viel auch schon gedämmert. Es ist ganz komisch. Ich höre das so oft von Menschen, dass man dann Vorahnungen hat und irgendwie schon Wahrheiten weiß, bevor man sie wirklich erfährt. Und am Ende des Tages war es so, dass mein Mann an der Unfallstelle gleich gestorben ist und meine Kinder beide ins Krankenhaus gebracht wurden mit dem Helikopter. Mein Sohn habe ich dann bald erfahren, dass er es nicht überleben würde, dass er eigentlich nur mehr an Maschinen hängt. Aber meine Tochter, da gab es einfach noch so eine 50-50-Chance. Ob sie es übersteht, ob sie vielleicht sogar wirklich wieder ganz gesund wird oder ob der Weg halt woanders hin abbiegt. Und ich durfte dann noch 4 Tage im Krankenhaus sein über die Osterfeiertage und meine Kinder begleiten, den einen halt in den Tod und die andere in diesem Zwischenzustand. Und für mich waren das ganz, ganz wichtige Tage. Ich bin sehr froh, dass ich da so eine Pufferzone hatte, wo ich ganz langsam mich diesen Wahrheiten stellen konnte.
Du warst ja beruflich damals?
Clown. In demselben Krankenhaus. Ich wäre sogar schon. Genau, also bei den Roten Nasen Clown-Doktors war ich. Und ich wäre genau an diesem Tag, Donnerstag war immer mein Clown-Einsatztag und wir wären genau auf dieser Intensivstation gewesen. Und dann bin ich halt plötzlich in dieser anderen Rolle ins Krankenhaus gefahren. Mein Kollege war da, der hat mich da auch begleitet, in dem Fall nicht im Clown-Kostüm, aber mit seiner Gitarre und mit aller Liebe, die wir sonst in die Kinderzimmer gebracht haben, war da für mich, bis dann meine Eltern gekommen sind und ihn abgelöst haben.
Hat dir in diesen Stunden oder dann auch in diesen Tagen deine Expertise, klingt jetzt so kalt, aber deine Erfahrung jetzt oder dein beruflicher Weg, dein Clown-Sein jetzt, wo du ja also Kinder in schweren Situationen auf Krankheiten begleitest, irgendwie dir selbst auch geholfen hast, irgendwas daraus ziehen kann, oder war das einfach nur jetzt ein Hut, den du abgelegt hast in dieser dramatischen Situation?
Ja, gar nicht. Also ich habe oft mir schon gedacht, das Leben hat mich irgendwie auf magische Weise und auf vielen Ebenen vorbereitet für das, was mir da passiert ist. Und diese Clown-Erfahrung war ein ganz großer Anteil davon. Und das hat viele Ebenen. Die eine einmal ganz banal, ich bin ins Krankenhaus gekommen, nicht als eine, die noch nie im Krankenhaus war, weil viele ist das ja ein total, also ein Ort, der sie erstmal erschreckt und verunsichert und wo man dann diese Gerüche ewig in der Nase hat und so. Und für mich war das einfach immer ein guter Ort. 10 Jahre lang bin ich dort 2-mal die Woche hingefahren, habe Spaß gehabt, habe meine Freunde, Kollegen dort gehabt, habe das Personal gekannt. Und insofern bin ich in gewisser Weise nach Hause gekommen dort und habe mich gut versorgt gefühlt. Und das andere ist dann mehr so die philosophische Ebene als Clown. Also ein Aspekt ist, als Clowns im Krankenhaus haben wir immer gesagt, wir sind die, die nicht aufs Kranke schauen, sondern aufs Gesunde. Wenn ein Kind ein Gipsbein hat, ist das sehr viel noch, was da gesund ist. Ein Kind auf der Krebsstation im Endstadium, da muss man dann schon genauer schauen. Aber das war halt unsere Aufgabe. Schauen, wo blitzt noch was? Wo gibt es einen Mundwinkel, der lächelt? Oder wo ist ein Kind ansprechbar noch auf dieser gesunden, kindlichen Ebene? Und das Dritte ist, der Clown ist einfach eine ganz spezielle Figur, eine archetypische Figur, eine Figur, die uns immer wieder zeigt, wie es ist, wenn man wirklich nur auf das schaut, was gerade da ist und sich nicht aufhält mit den großen Fantasien, was könnte sich daraus alles entwickeln. So weit denkt der Clown meistens nicht. Und ein Aspekt des Clowns ist auch, der ist ja auch im Zirkus, also unter all den tollen Artisten ist er ja der Batscherte, das heißt auch in der Rangordnung der Niedrigste. Und man kennt das im Zirkus, der ist dann auf seiner Bühne und dann kommt irgendwer und kehrt auf und verscheucht ihn. Und dann geht er auch. Also der Clown ist keiner, der dann sagt, nein, das gehört jetzt mir, die Bühne, geh weg, ihr Artisten, ich bin jetzt hier. Klar ist er charmant und versucht noch ein bisschen zu bleiben und tut noch mit den Leuten ein bisschen flirten. Also er nutzt die Gelegenheit, aber er begehrt nicht auf. Also man könnte auch dieses große Wort Demut vielleicht verwenden, das dem Clown eigen ist, dass er nicht sich wehrt gegen das, was größer ist als er. Und das hatte ich so in Fleisch und Blut. Und insofern ist der Clown wirklich mit mir mitgekommen. Ich habe mich nicht gewehrt gegen das Schicksal. Ich habe gewusst, okay, diese Bühne müssen wir jetzt verlassen. Diese Bühne der glücklichen Familie, der gesunden Familie. Und ja, ich habe jeden Moment genutzt, der mir da noch gegeben war. Aber letztendlich bin ich von dieser Bühne abgetreten in eine andere dann hinein, halt in das Leben danach.
Kann man jetzt irgendwie beschreiben, was ging in dir vor in diesen Tagen? Was sind da deine Gedanken? Wie kann man das jetzt für jemanden, der das Glück hat, sowas nicht erleben zu müssen? Ich werde es einmal jetzt so. Wie kann man das, was war da, hast du nur funktioniert oder wie hast du das innerlich bewältigt, diese Tage?
Also einer der wichtigsten Faktoren im Krankenhaus war für mich diese Möglichkeit, anzugreifen, meine Kinder einfach anzugreifen, zu streicheln, zu umarmen. Klar ist es nicht so leicht, wenn ein Kind da im Bett liegt und mit irgendwelchen Kabeln, aber dieser Hautkontakt war für mich ganz wichtig und gut. Und ich sage das immer auch mit ein bisschen Vorsicht, weil ich auch weiß, dass ganz viele Menschen diese Chance nicht haben. Und ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass das jetzt, ohne das wäre es nicht gegangen. Ich sage nur, das war ein Faktor, der mir geholfen hat. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Forschung über Trauer, was man braucht, was hilft und so. Und ein tolles Buch gibt's William Warden heißt er. Und er sagt, den Tod begreifen ist, und wirklich haptisch zu begreifen. Er nennt so 4 große Aufgaben der Trauer. Und er sagt, das ist die eine. Ja, und das, bei mir war es eben über die Körper, die Haut meiner Kinder. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, ja, dass du dann den Sarg bemalst oder dass du halt einfach Gartenerde pflanzt auf einem Grab oder so. Also die Hände brauchen was zu tun. Das war das eine. Und das geht bis in ganz kleine Details. Es ist auch sehr, sehr viel geglückt in der Begleitung. Also ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Als meine Tochter dann gab es eine Notfallsoperation und da ist sie dann gestorben während dieser Operation. Für mich sehr überraschend. Und danach haben sie mir angeboten, meine Tochter zu waschen. Ist ja auch so ein Ritual, die Totenwaschung. Sie haben es nicht so genannt, aber sie haben gesagt, wir machen das immer so. Möchten Sie das machen? Und dann haben sie mir einen Schaufel mit Wasser gebracht und den Waschlappen. Und ich weiß in dem Moment, ich habe bemerkt, dass dieses Wasser einfach fein warm war. Und diese Wärme habe ich bis heute abgespeichert, weil jetzt könnte man sagen, ein Kind, das das nicht mehr spürt, diese kann das Wasser auch kühl sein. Nein, Gott sei Dank, es war warm. Und das hat mir so viel bedeutet in dieser Zeit. Oder auch, dass sie mit meinem Sohn, der ja gar nichts mehr mitbekommen hat, also hat das Herz halt noch geschlagen, aber das Hirn war einfach schon aufs Stammhirn reduziert und nicht mal das mehr wirklich in Betrieb. Und trotzdem haben sie bei allem, was sie mit ihm gemacht haben, geredet. Und haben gesagt, komm Timo, wir wechseln jetzt die Bettwäsche, du kriegst ein neues Bettzeug und wir legen, wir drehen dich jetzt mal um. Und das war einfach, es wurde so würde und respektvoll umgegangen mit Verletzungen, mit dem Tod und auch mit mir. Also bis zu diesen Kleinigkeiten, das ist halt dann Krankenhausritual, dass die Kinder, auch wenn sie nichts essen können, weil sie schon eigentlich nicht mehr leben, kriegen sie dann trotzdem ein Mittagessen, weil die Krankenkasse das so vorsieht. Und dann war da diese Leberknödelsuppe und ich habe gesagt, ja, braucht ja keiner. Und die haben gesagt, doch, sie brauchen es. Ich habe gesagt, nein, ich habe keinen Hunger. Und dann haben sie mir echt, dann haben sie mich gefüttert mit einem Löffel und gesagt, wenn es nur ein Löffel ist, aber den essen sie mir jetzt bitte. Also so, das war so eine Berührungszone zwischen überwältigendem, unfassbarem und gleichzeitig diesem Geerdeten. Es war dann auch ein Mensch vom Kriseninterventionsteam da, der dann auch den Humor eingebracht hat, der zu mir gesagt hat,
Humor in der Situation.
Mir, gesagt, Frau Bache-Eberhardt, ich sage Ihnen was. Mein Großvater hat immer gesagt, aufgeben tut man nur einen Brief. Und das war ein Satz und den hat er immer wieder gesagt. Und wir haben uns angeschmunzelt. Und den habe ich mitgenommen. Und das Dritte war dann in dieser Zeit, ich war dann sehr viel da rund ums Krankenhaus, gibt es einen Wald und ich war da sehr viel spazieren immer wieder. Und dort hatte ich sehr mystische Erlebnisse für mich. Ich glaube, man ist dann auch in so einer Zeit halt einfach ganz offen für alles. Und ich weiß auch für alles, was Hoffnung gibt natürlich. Und ich weiß noch, ich habe da so das Gefühl gehabt, da schwebt jetzt so eine Lichtblase über dem Himmel. Und für mich war das dann natürlich der Heli. Und dann auch, wie die Fini gestorben ist, während dieser Operation war ich im Wald und da habe ich ein sehr, sehr großes, für mich bis heute prägendes Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt...
Gerne, wenn du kannst alles erzählen, was du möchtest.
Also da, ich habe in meinem Buch auch ziemlich drüber geschrieben, das war, es gibt dieses Phänomen, also viele kennen ja dieses Phänomen der Nahtoderlebnisse, wo Menschen, die schon halbtot waren, Herzstillstand oder so, und dann wieder zurückgekommen sind, die dann beschreiben, was sie erlebt haben. Und da gibt es ganz oft sehr deckungsgleiche Beschreibungen, dass es da eine unendliche Wärme und Liebe gibt und einen Glückszustand, den man kaum beschreiben kann, wo die zurückkommen, dann auch sagen, ey, ich habe es mir echt gut überlegt, ob ich nochmal auf diese Welt zurückkommen will, weil das so toll ist dort und weil man auch ganz viel an Sinnzusammenhängen versteht, die man im Leben vielleicht nicht verstanden hat. Also das gibt's. Jetzt war ich nicht tot, aber habe ich mittlerweile auch gehört, es gibt dieses Phänomen eben auch bei sehr nahen Angehörigen. Wenn du ganz nah dran bist, kann es sein, dass du ein Stückerl mitkommen darfst, so sagen halt die Leute, die das schon erlebt haben. Und ich schließe mich dem an. Ich habe das Gefühl, meine Tochter hat mich einfach ein Stück mitgenommen an die Schwelle und ich habe reinschauen dürfen und reinspüren vor allem. Und es klingt jetzt paradox, dass man während ein Kind, ich wusste ja nicht, ich war im Wald, dachte, meine Tochter wird gerade gerettet bei der Operation. Aber dass du in so einem Zustand, in so einem Moment pure Glücksgefühle hast und nichts hast außer einer tiefen Ruhe und dem Gefühl, das macht alles Sinn irgendwie und alles ist gut, alles ist gut. Und mit diesem Gefühl bin ich zurück ins Krankenhaus und ich war sicher, meine Tochter ist jetzt aufgewacht, alles ist gut, sie ist gesund oder sie wird wieder gesund. Und dann war es halt anders. Dann war mein Papa da vor der Krankenhaustür und hat mir gesagt, du, die Fini ist gestorben. Und dieser Satz, alles ist gut, war trotzdem noch in mir. Und klar, es ist dann ein jahrelanger Prozess, das zusammenzubringen. Und zu verstehen, erstens, was daran darf auch im Frieden sein, also gut sein ist vielleicht da der schlechte Ausdruck, aber im Frieden sein und andererseits aber auch, wo ist denn wirklich der Schmerz? Was ist denn das Schlimmste an all dem? Und was mir sehr schnell klar war, auch durch dieses Erlebnis, Ich glaube, Todsein ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Also mit der Vorstellung, also die Vorstellung, dass mein Mann und meine beiden Kinder jetzt zusammen sind und in diesem Glück sind, die hat mir natürlich geholfen. Und eigentlich wäre ich gern auch dort gewesen. Und ich habe dann auch sehr aktiv gefunden im Leben, ich versuche es mir möglichst gemütlich zu machen, möglichst schön. Ich habe mich dann um mich selber gekümmert, so wie ich mich vorher um meine Kinder gekümmert habe, habe ich mich selbst dann zum Projekt gemacht, habe neue Wanderschuhe gekauft, bin dann wahnsinnig viel in die Natur gegangen, habe es mir im Bett gemütlich gemacht und sonst nicht viel gemacht in der Zeit. Aber ja, im Laufe der Zeit bin ich dann draufgekommen, ich glaube, die größte Zumutung überhaupt, die es gibt, ist am Leben zu sein. Gleichzeitig auch wunderschön natürlich, aber in diesem Leben bestehen zu müssen, mit all diesen Gefühlen, die da hochkommen, die du nicht unter Kontrolle hast, auch mit diesen Anfällen von Schmerz, die dich plötzlich erfassen, ja, wenn du irgendwie überrascht wirst von irgendwas. Ich habe im Fernsehen einen Film gesehen, wo ein Vater dann sein Kind zum Abschied geküsst hat und auf einmal kommt das, dann muss ich den Fernseher abdrehen und bin einfach in furchtbaren Schmerzen im Bett gelegen, weil es so wehgetan hat. Und das kommt halt schon immer wieder und das muss man oft durcharbeiten.
Immer noch auch, oder ist es?
Na, mittlerweile darf es echt gut sein. Es ist jetzt 18 Jahre her.
Gab es irgendeinen Moment, oder wann hast du zum ersten Mal dann bewusst wirklich jetzt realisiert, jetzt fängt ein neues Leben an? Allein.
Also ein Schlüsselmoment war schon, ich habe die Tage nach dem Tod meiner Kinder, meine Tochter ist eben am Ostersonntag gestorben, spät abends, und meinen Sohn habe ich dann am Ostermontag bewusst gehen lassen. Also der war eben, der medizinische Zustand war so, sein Hirn war wirklich schon ganz kaputt. Er konnte auch nicht mehr atmen. Es hat nur noch das Herz geschlagen. Und die Ärzte haben mir gesagt, wir ernähren ihn jetzt auch nicht mehr künstlich. Das heißt, die Frage ist, lassen wir das Herz so lang schlagen, bis es einfach keine Energie mehr hat? Das kann ein Tag noch sein oder zwei. Oder lassen wir ihn aktiv gehen, indem wir diese Beatmungsmaschine abstellen? Dann ist es eine Frage von Minuten. Und für mich war die Vorstellung, dass ich schlaf und in der Nacht aufgeweckt wäre und höre, mein Sohn ist gestorben, war so schrecklich. Ich wollte, dass er in meinen Armen stirbt. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesen Weg zu wählen. Und ich habe sehr bewusst gestaltet. Ich habe meine Clown-Freunde eingeladen. Die sind auch wirklich als Clown-Visite im Kostüm gekommen. Das ganze Team, alle 10 waren da und haben mich da begleitet. Wie wir diesen Schlauch dann eben aus dem Mund genommen haben. Und ich habe ihn gehalten und gespürt. Und irgendwann ist der Arzt, die haben auch die Maschinen verhängt. Der Arzt ist zu mir gekommen und hat mir irgendwann ins Ohr geflüstert, jetzt hat er es geschafft. Und ich war dann aber immer noch behütet, also von meinen Clowns, und dann hat mich mein Papa nach Hause gebracht, dann war der Mann vom Kriseninterventionsteam da und die Freunde und alles. Und die ersten Tage, so bis zur Beerdigung, war ich sehr lückenlos eigentlich begleitet. Und dann war nach der Beerdigung, habe ich noch ins Haus, im Garten, habe ich gesagt, kommt's noch alle. Aber irgendwann waren sie dann halt weg. Und ich weiß noch, wir haben einen riesen Topf Gulasch damals gekocht für alle, also ich nicht, sondern Freunde. Und dann waren alle weg und dann war ich so, jetzt esse ich noch ein Gulasch, ich habe so Hunger. Und dann war der Gulaschtopf leer. Und dann bin ich einfach nur ins Bett. Und das war so einer der ersten Momente, wo ich gespürt habe, okay, am Ende des Tages muss ich mich dem Leben allein wieder stellen. Und dann gab es viele, ich vergleiche es gern so mit diesen Dominosteinen, wo du einen umhaust und dann fallen sie. Weil ich habe eigentlich gedacht, okay, abseits von meiner Familie, die jetzt nicht mehr da ist, will ich eigentlich das Leben, das wir ja geliebt haben und das auch total unseren Werten entsprochen hat, also als Clown arbeiten, in diesem Haus wohnen und einfach in diesem Freundeskreis in der Steiermark sein. Ich will das alles beibehalten. Und das Erste, was eingebrochen ist, war das Haus, weil dann ist mir irgendwann vom Dach ein Ziegelstein vor die Füße gefallen. Es war ein altes, baufälliges Haus und der Heli war dran dabei, das zu renovieren. Aber da haben mir dann Freunde auch sehr schnell gesagt, du Barbara, du allein, jetzt in deinem Zustand, vergiss es. Also das Haus war das Erste, was dann gefallen ist. Und irgendwann war es dann auch mein Clownberuf, weil es einfach dieses Problem gab, dass die Menschen von mir damals dann schon wussten, weil der ORF hatte dann eine Sendung über mich gemacht und es war in einer kleinen Zeitung. Also man kannte mein Gesicht. Und man wusste auch, wenn diese Clownfrau, die Heidi Appenzeller, ins Zimmer kommt, das ist die Frau, wo die Familie gestorben ist. Und das ist jetzt eine Botschaft, die will man nicht unbedingt ins Krankenhaus zu Eltern, die ums Leben ihrer Kinder bangen und hoffen, Hoffnung brauchen, will man nicht hineintragen. Und da, ja, also insofern ist das dann auch einmal weggefallen. Ich hatte dann Gott sei Dank schon dieses Projekt, das Buch zu schreiben. Also das war nahtlos, war nicht so bodenlos, wie es jetzt in der Verfilmung von meinem Buch dargestellt wird. Und ja, und dann nicht zuletzt habe ich dann irgendwann einen neuen Partner kennengelernt und bin dann halt von der Steiermark nach Wien gesiedelt, wo ich ja als Kind auch schon gelebt habe, wo meine Eltern zu Hause sind. Also heute kann ich sagen, es ist fast nichts mehr über von dem alten Leben. Außer das, was ich in meinem Herz trage, und das ist sehr, sehr viel.
Gibt es aus dieser Zeit von damals, jetzt nur ganz kurz noch bei 2008 bleiben, irgendeinen Moment, der sich speziell in dein Herz gebrannt hat? Aus all diesen vielen Eindrücken und eh schon unvorstellbaren Erlebnissen, einen speziellen Moment, der sagst, das ist der?
Wenn ich jetzt sagen müsste, ein Moment, an den ich mich, der speziell ist. Also ich habe vorher schon gesprochen von diesem warmen Waschlappen. Ich weiß nicht, warum, kann man sich nicht aussuchen, glaube ich. Es gibt viele Momente und ich glaube, das ist auch die Nebenerscheinung, wenn man schreibt und wenn man Bücher schreibt, dass es dann eben so viele kostbare Momente gibt. Und das ist ja auch das Schöne am Schreiben, dass du wirklich einzelne Momente so in ihrer ganzen Tiefe und Bedeutung und auch in ihrer Sinnlichkeit noch einmal herholen kannst und erfassen. Also ja, ich sehe noch, es ist ja so viel vor mir, so viele Blitzlichter. Ja. Zum Beispiel, ich bin dann ein Freund von mir dort im Hügelland, im Steirischen, der ist Trommellehrer. Und ich habe damals beschlossen, ich muss jetzt Trommeln anfangen und bin mit ihm gesessen auf seinem Grundstück. Da hat er so eine Feuerstelle gehabt und da haben wir getrommelt. Also das habe ich irgendwie auch noch in meinen Händen, wie gut das getan hat. Oder wie ich am Klavier gesessen bin und was komponiert habe für meinen Sohn, eine Melodie, die ich heute noch im Ohr habe. Also vielleicht weniger ein Moment, sondern so eine Atmosphäre aus dieser Zeit, könnte ich sagen, das war so eine sehr elementare Atmosphäre. Ich habe mein Lagerfeuer im Garten ganz oft angezündet. Ich habe ganz viel Stille und diese Wärme von meinem Bett, in das ich mich verkrochen habe. Und das ganz Simple, also ich mich, glaube ich, auch wochenlang nur von Reis ernährt. Und dann immer ein bisschen Rucola aus meinem Garten drüber gestreut. Aber ja, diese ganz einfachen Dinge. Oder ich kann mich noch erinnern, ach, so ein schöner Moment, wo ich bin in mein Badezimmer gegangen und durchs Fenster ist die Sonne auf eine Weise geschienen. Das war dieses orangene Licht. Manchmal gibt es diese Momente, wo die Sonne so tief orange reinkommt und die ist auf meinem Badezimmerboden gefallen. Und ich habe mich hineingestellt in dieses Licht und einfach nur getankt. Also man darf sich das sehr langsam vorstellen, sehr einfach. Und das ist eine Erfahrung. Also vorher würde ich nicht sagen, dass ich so war. Ich bin schon eher ein quirliger Mensch und tausend Flausen im Kopf und irgendwie immer sehr die Fülle des Lebens genossen. Und das hat mich schon sehr geprägt, dass ich heute wirklich auch von diesem ganz Einfachen sehr viel Kraft beziehen kann.
Zu den ersten Wochen dann nach dem Krankenhaus, wo du eben deine Familie verabschieden musstest, konntest, je nachdem. Was waren in den Wochen darauf dann so die größten Herausforderungen? Wo waren die größten Schwierigkeiten, wieder ins Leben zurückzufinden?
Ja, man stellt sich ja oft vor, dass das Psychische das größte Problem ist, oder wie du das einordnest und so. Und was man oft vergisst, ist, dass es ja parallel dazu das Leben gibt. Und ich glaube, das größte Problem für viele Trauernde und auch für mich war die Herausforderung, trotzdem, was man jetzt innerlich alles an Arbeit zu leisten hat, trotzdem im Leben irgendwie funktionieren muss. Und das heißt ganz simpel, zum Beispiel kam ein Brief vom Finanzamt, ich muss meine Steuererklärung abgeben. Und ich habe den nur angeschaut, aber nein, kann ich jetzt nicht. Oder ich habe es ja auch verschwitzt, meinen Pensionsantrag abzugeben, damit ich um ein Jahr Pension, die eh nicht hoch war, von meinem Mann gefallen. Aber da gibt es halt dann einfach Stichtage. Und wenn du den nicht einhältst, dann ist das blöd. Jetzt hatte ich andererseits das Riesenglück, dass mein Arbeitgeber, die Roten Nasen, mich damals für eine Zeit freigestellt haben und gesagt haben, du, wir zahlen jetzt einfach dein Gehalt weiter und also nicht Krankenstand, ich war selbstständig, aber die haben das intern irgendwie gelöst und haben gesagt, ja, du kriegst jetzt mal dein Geld und komm, wann du bereit bist. Und dann gab es damals noch eine Spendenaktion, die kleine Zeitung für mich ins Leben gerufen hat. Also da war ich mal versorgt und das ist ein unglaublicher Luxus. Das haben wirklich nicht viele und Also die meisten haben eher das Problem, dass sie dann bald wieder in die Arbeit gehen müssen und da funktionieren und eher keinen Raum haben für ihre Gefühle. Und ich hatte es andersrum. Ich hatte diese Probleme nicht, eben außer diesen Kleinigkeiten. Heute sage ich Kleinigkeiten, damals war es nicht klein. Aber ich hatte diesen vielen Raum, mich mit meinen Gefühlen wirklich auseinanderzusetzen. Und insofern waren die nicht das Problem. Weil wenn du Gefühlen Raum geben kannst und Zeit geben kannst und dann auch das machen kannst, was deine Gefühle wollen, wenn du sagst, ich muss jetzt rausrennen in den Wald, dann kann ich rausrennen und in den Wald gehen. Ich muss jetzt schlafen, kann ich schlafen. Also diesen Luxus hatte ich. Und letztlich hatte ich auch dann den Luxus, eben darüber zu schreiben. Und ich glaube, dass dieses Buch wirklich nur entstehen konnte, weil ich eben so gut versorgt war über die Spenden und über all das. Und insofern ist das Buch, das ich geschrieben habe, vielleicht auch das Buch von ganz vielen Menschen, die es auch getan hätten, aber die Zeit nicht hatten. Und in diesem Geist habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich bin die, die jetzt die Gelegenheit hat, dem Stimme zu geben und dem auch Bilder zu geben und Gedanken zu geben, die ein bisschen tiefer reichen als die, die man normalerweise sich halt machen kann.
Zum Buch kommen wir auch dann noch gleich. Jetzt in diesen Wochen danach dann zu Hause, du hast Raum gehabt für dich, für deine Gefühle, was ja wahrscheinlich manche sich auch eher als Belastung vorstellen, nach dem Motto, jetzt habe ich diesen Raum in mir und es überrollt mich vielleicht emotional, während andere, also mein Großvater starb, die Oma hat sich in die Arbeit gestürzt, um sich abzulenken.
Ja.
Was hat dir in diesen Wochen, in diesen Monaten, in diesen Jahren dann Kraft gegeben, das zu bewältigen?
Also ein ganz großer Kraftfaktor für mich war und ist bis heute die Beziehung zu meiner gestorbenen Familie. Ich stelle mir einfach vor, die sind da, gar nicht so weit weg und helfen kräftig mit, dass die schlimmsten Dinge nicht passieren. Und ja, das andere war schon auch, ich habe mir sehr, da war halt auch schon eine Begleiterscheinung meines Berufs vorher. Das ist ja auch nicht nur ein künstlerischer Beruf, sondern auch ein Sozialberuf. Das heißt, wir hatten auch Supervision. Wir sind einmal im Monat zu einer Therapeutin gegangen, die uns so als Team begleitet hat, wo wir alles ansprechen konnten, was schwierig war an unserer Arbeit, im Team, aber auch im Umgang mit Patienten. Das heißt, dieses Prinzip, dass du wohin gehen kannst, um zu schauen, was belastet dich gerade und darüber redest und dass das auch wirklich hilft, das kannte ich. Da hatte ich auch einen kleinen Vorsprung, weil es für mich sehr naheliegend war, mir dann auch Hilfe zu holen. Ich bin dann auch zuerst mal zu dieser Supervisorin gegangen und habe dann geschaut, wer kann mich begleiten. Und das ist auch was, also ich gebe ungern Rat, aber das war, glaube ich, für uns alle, auch für meinen Freundeskreis, sehr entlastend. Weil wenn du versuchst, das im Freundeskreis zu lösen, die sind ja alle auf ihre Weise betroffen. Und jeder hat da auch sein eigenes Thema und da redet man dann oft auch aneinander vorbei oder fühlt aneinander vorbei. Und als Trauernder hat man ja auch das Gefühl, das ist für alle zu schwer. Also ich kann mich gar nicht ganz konfrontieren. Und da nimmt man sich dann halt zurück und versucht es mit sich selber auszumachen. Und das, glaube ich, geht sich auf Dauer, also jetzt, wenn es wirklich massiv ist, das Schicksal, geht sich's nicht immer aus. Und ich bin sehr froh, dass ich da Begleitung hatte und Hilfe hatte. Und auch diesen Raum, wo ich gewusst habe, einmal in der Woche darf ich mein ganzes Gewicht abladen und am Ende gebe ich Geld her. Das heißt, es ist auch okay. Ich muss mir nicht Sorgen machen um den anderen, weil der kann das. Und da haben meine Gefühle Raum. Insofern konnte ich auch rundherum ab und zu funktionieren, weil ich wusste, okay, übermorgen habe ich wieder meine Stunde. Da kann ich dann diese Tränen, die jetzt gerade keinen Platz haben, rausweinen. Aber gleichzeitig hat mir auch, also mir hat auch eben das Feuer, dieses Elementare, von dem ich geredet habe, hat mir echt Kraft gegeben. Einfach sitzen dürfen und den Flammen beim Knistern zuschauen. Und dann schon auch dieser Freundeskreis, der sich aber dann eher um das Irdische gekümmert hat. Also da waren echt Freunde, die sind einfach ungefragt gekommen und haben mir den Rasen gemäht. Und eine Freundin hat gesagt, du, ich koche sowieso jeden Tag für 6 Personen, ja, eine große Familie und da bleibt eh immer was über. Das heißt, wann immer du es brauchst, brauchst nicht vorher anrufen. Um 13 Uhr gibt's bei uns Essen, du kannst jeden Tag kommen. Und das waren so Angebote, dieses nicht du musst auch nicht verbindlich sein, weil das kann man in so einer Zeit nicht. Aber du hast die Möglichkeit. Und das finde ich war unglaublich tragend für mich, dieses Netz, das sich da aufgespannt hat.
Wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, wenn nicht, bitte mich gleich unterbrechen. Da war so eine Aussage von dir nach dem Motto, irgendwie alles ist gut oder es hat einen Sinn, so sinngemäß.
Alles ist gut, habe ich vorher gesagt.
Genau, richtig. Okay, dann habe ich mit dem Sinn des Feldes interpretiert. Mhm. Wenn du sagst, alles ist gut, hat es für dich jetzt, kann man aus dem Satz, alles ist gut, die Schlussfolgerung ziehen, es hat irgendwie einen Sinn auch für das Leben, was passiert ist?
Ja, also es ist ja oft so diese Frage nach dem Sinn des Lebens. Die stellen sich Menschen ja schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, dass diese Frage nicht eine Antwort hat. Das wäre viel zu verkürzt. Und da müsste man sich ja fast fürchten. Weil ich kann ja nicht sagen, hey, der Tod meiner Familie hatte einen Sinn. Ja, das ist ja Blödsinn. Weil das ist einfach nur falsch, was da passiert ist, sage ich. Also finde ich bis heute. Und trotzdem kann ich sagen, hat sich daraus etwas ergeben, was im größeren Ganzen für mich oder für andere sinnvoll war. Und wenn ich so behutsam frage, dann kann ich mittlerweile 1000 Antworten geben. Und viele davon stammen von anderen Menschen, die mir erzählt haben, dass mein Buch ihnen geholfen hat, dass sie es zu einer bestimmten Zeit gelesen haben, wo sie es gebraucht haben, oder einfach nur so und 2 Jahre später dann was erlebt haben, wo sie sich erinnert haben. Also für andere, Sinn für andere. Und für mich kann ich mittlerweile auch sagen, also zum Beispiel, dass ich überhaupt dieses Talent zum Schreiben, die Gabe, auch mit Menschen zu reden, entdeckt habe, ist etwas, was sich als sehr sinnvoll herausgestellt hat in meinem Leben. Und nicht zuletzt, ich gehe so weit, dass ich mir denke, der Heli, wer weiß, vielleicht kann er von da drüben besser wirken in dem, was er wirklich geben wollte, ja? Als er es im Leben geschafft hat. Also wenn ich sitze und schreibe, habe ich immer das Gefühl, der Heli schreibt mit. Irgendwie, der hat mir ziemlich viel zugeflüstert, vor allem diese lustigen Szenen in meinem Buch, die ich mir auch erlaubt habe. Und bis zu dem Punkt, also der Heli war einfach ein Clown, der für mich ganz viel der Welt zu geben hatte. Und jetzt ist es halt so, als freischaffender Künstler ist nicht so leicht, dass du die großen Bühnen kriegst, dass du wirklich diesen Strahlemoment kriegst, wo alle Menschen die Herzen aufmachen und spüren, was sich da überträgt. Das hätte er so gern gehabt. Und im Leben hat er das nicht so viel geschafft. Er hatte einmal diesen Sternmoment in Graz im Dom im Berg, hat er eine große Clownnummer zeigen dürfen. Da war das für ihn. Also er hat es einmal gehabt. Aber dass das wirklich sich überträgt auf größeres Publikum, auf ein größeres Feld, das war ihm nicht gegeben. Aber jetzt, 18 Jahre später, also schon durch mein Buch ein bisschen, habe ich diesen Geist auch hineinverpackt. Und jetzt, 18 Jahre später, gibt es eben den Film über mein Buch und den Robert Stadlober, der den Heli auf unglaubliche Weise verkörpert, wirklich. Und diesen Film, der das, was dem Heli als Clown so wichtig war, was er mir auch beigebracht hat, ganz groß vermittelt. Und das darf man ja vielleicht auch als sinnhaft bezeichnen, dass ein Mensch, also wir kennen das ja auch, wir kennen das vor allem von bildenden Künstlern, gell, dass die nach ihrem Tod plötzlich erkannt werden. Und unglaublich, also in dem Fall sehr wertvoll werden auch die Bilder. Und aber auch, dass der Geist, in dem sie gelebt haben, plötzlich auf Interesse stößt und man sich mit ihnen beschäftigt. Und ein bisschen ist das auch das, was dem Heli halt passiert ist, dass man jetzt nach seinem Tod plötzlich nochmal hinschaut und sagt, was war es eigentlich, worum es dem gegangen ist? Und ui, das ist eigentlich schön. Und ich bin halt, ich sage manchmal so, ich bin das Bodenpersonal von unserer Familie und versuche es halt durch meinen Mund auch immer wieder zu vermitteln.
Wir kommen jetzt gleich zum Buch und auch zum Film. Ich hätte noch eine letzte Frage zu der damaligen Zeit. Mhm. Gab es jemals einen Moment, wo du ans Aufgeben gedacht hast?
Also zuerst mal, mit dieser Erfahrung vor allem im ganzen Körper, ja, von diesem, wie ist es da drüben? Und diesem Sog, ich will da eigentlich auch hin, es wäre einfacher und schöner, habe ich zuerst mal versucht, mich still und heimlich davon zu schleichen, einfach indem ich nichts mehr gegessen habe. Und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt lang genug nichts esse, wer weiß, vielleicht schlafe ich irgendwann ein und wache nicht mehr auf. Hat nicht funktioniert, hat mir dann auch eine Freundin irgendwann gesagt, du Barbara, so einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst. Da begehrt der Körper auf und dann kommst du mal ins Spital oder hast Schmerzen. Also habe ich das dann irgendwann abgehakt. Und dann gab es einen Moment, den weiß ich noch, wo ich wirklich auch ebenso an diesen Lebensaufgaben gescheitert wäre. Ich weiß noch, das war, ich bin in meinem Wohnzimmer gestanden und wir waren da erst frisch eingezogen in dieses alte baufällige Haus und wir hatten noch keine Vorhänge. Und das war so ein Tag, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich es mir schön und habe die Bohrmaschine geschnappt und wollte in die Wand ein Loch bohren, um eine Vorhangstange aufzuhängen. Und es ist kapital schief gegangen. Ich war wirklich verrückt. Ich habe auf unser Sofa die Leiter gestellt und bin auf die Leiter am Sofa und habe in diese alte Mauer hineingebohrt und habe gedrückt und gedrückt. Und auf einmal ist mir die Mauer ungefähr so ein großes Loch entgegengefallen. Ich bin Gott sei Dank nicht von der Leiter gefallen. Vielleicht war ich auch waghalsig, weil ich halt Unfälle provozieren wollte. Aber ich bin mit diesem ganzen Schutt im Mund bin ich da gestanden und bin von der Leiter mit zitternden Knien und habe mich hingehockt. Und das war so ein Moment, also ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich sterben wollte, wo ich gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich kriege dieses Leben nicht auf die Reihe. Und da bin ich ewig gesessen und habe geweint, geweint und geweint. Und dann war ein ganz wichtiger Moment, wo ich plötzlich erkannt habe, Barbara, wenn du dich jetzt umbringst, wie auch immer, hätte ich nicht gewusst wie, aber wenn du es tust, es wäre dir niemand böse, jeder wird es verstehen. Du darfst das. Es ist eine Option. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das darf und wenn mein Hauptproblem ist, dass ich dieses Leben nicht mehr so gut kann, dann ist ja, also wenn ich jetzt bleibe und mir trotzdem die Erlaubnis gebe, ich könnte jetzt gehen, dann ist ja ab jetzt alles, was ich tue im Leben, eigentlich schon der Bonus. Also alles, was ich muss nichts mehr tun, weil ich kann ja jederzeit mich verschüssen, aber alles, was ich ab jetzt tue, ist mehr, als ich tun könnte, wenn ich jetzt gehe. Und wenn das heißt, dass ich 20 Jahre jetzt im Bett liege und nur ein einziges Mal nachher einem Menschen was Nettes sag, dann ist das mehr, als wenn ich jetzt gehe. Und das war so eine radikale Erleichterung für mich in diesem Moment. Und so eine riesengroße Erlaubnis, nichts mehr zu müssen. Und letztendlich ist das was, was mich bis heute ganz tief, also mich prägt und auch so eine Grundbasis von dem, wie ich lebe. Jetzt klar, wenn man sich auf Menschen und Beziehungen einlässt und so wie ich jetzt inzwischen auch wieder ein Kind habe, auf Dauer geht es sich nicht ganz so aus. Also man muss dann schon auch Dinge machen, aber trotzdem, ich glaube, 90% von dem Stress, den wir uns ja üblicherweise machen, ist ja auch ein bisschen hausgemacht. Und ich glaube, diese 90% habe ich damals in diesem Moment wirklich abgelegt. Und mit den restlichen 10% lebt sich's halbwegs überschaubar und eigentlich auf, eben auf diese ganz komische Art wieder glücklich und anders glücklich als vorher.
Wie kam es dann zum Buch? Wann kam die Idee? Ist das Buch schon entstanden?
Muss ich kurz Werbung machen für die Sommerschule. Internationale Sommerakademie für Theater heißt es mittlerweile in Graz. Das war so der erste Moment. Ich habe damals eben, ich habe schon erzählt, dass ich so viel wandern war und so. Also Bewegung war für mich ein ganz großer Schlüssel. Und Heli und ich, wir waren oft in dieser Sommerschule in Graz und haben da Theaterkurse besucht. Und in diesem Jahr, eben nach dem Tod meiner Familie, war mir klar, ich möchte das wieder machen und ich möchte das mit Bewegung machen. Und habe einen Tanztheaterkurs für 3 Wochen belegt. Hat mir unglaublich gut getan. Auch körperliches Training, jeden Tag 3 Stunden Workouts, das war unglaublich. Und da war auch ein Schreibkurs angeboten. Der war eh nur 3-mal in der Woche, jeweils 1,5 Stunden. Den habe ich aber besucht. Und da war eine der verrücktesten Übungen, die wir da gemacht haben, war, denk dir, du gehst durch ein Buchgeschäft und schreib mal so Buchtitel auf, die du vor deinem geistigen Auge siehst. Und jetzt geh auf mal in eine Abteilung, wo du sonst nie hingehst und schreib da mal ein paar Buchtitel auf, erfundene. Und so einen Buchtitel haben wir dann genommen und die nächste Aufgabe lautete, schreib die Inhaltsangabe von dem Buch, das es nicht gibt. Und nächste Aufgabe, schreib ein Inhaltsverzeichnis von dem Buch. Und dann schreib den Anfang vom ersten Kapitel. Sehr, sehr lustige Übung. Und nach diesem Schreibkurs bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, ui, also angenommen, ich schreibe irgendwann über diese ganzen Erfahrungen, wie würde das Inhaltsverzeichnis lauten? Und dieses Inhaltsverzeichnis habe ich dann mal aufgeschrieben und in eine Schublade gelegt. Dazu kommt noch ein zweiter Faktor. Ich habe gleich nach dem Tod meiner Familie sozusagen als Einladung zum Begräbnis habe ich schon einen Text geschrieben, einen ziemlich langen, wo ich von meinen Erfahrungen im Krankenhaus, also einiges von dem, was ich jetzt erzählt habe, beschrieben habe. Und der ist mehr oder weniger viral gegangen, weil die haben dann andere Leute wieder weitergeschickt und ist auch an eine Zeitung, in eine kleine Zeitung gegangen und so. Und es kam so viel Antwort von Menschen, die gesagt haben, du, ich war völlig überfordert von dem, was passiert und dein Text hilft mir jetzt, drüber zu reden, diese Dinge zu fassen und irgendwie auf seltsame Weise ist er auch tröstlich. Das heißt, dass Schreiben oder Texte was Hilfreiches bewirken können, war mir da schon bewusst. Und deshalb ist auch diese Idee gekommen, falls ich mal ein Buch schreibe. Aber der eigentliche Impuls war dann nochmal ein bisschen später, so ein halbes Jahr später, wo ich dann eben schon meinen neuen Partner hatte. Und dem wollte ich mal am Stück wirklich von meiner Familie erzählen, von diesen Erfahrungen rund um diese Tode erzählen und habe mich hingesetzt. Und eigentlich war dieses Buch anfangs ein Brief an ihn. Und es
an
ist
den neuen Partner.
An den neuen Partner, genau. Und der ist aber immer länger geworden und irgendwann war der Brief dann schon 30 Seiten lang und mein Partner hat es eben dann gelesen und hat gesagt, du, irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte ein Buch draus werden. Und er hat um eine Ecke einen Verleger gekannt, zufällig von einem sehr großen Verlag und hat ihm das geschickt und es ging dann alles wahnsinnig schnell, ich glaube innerhalb von 2-3 Tagen. Der Verleger hat das noch am selben Abend am Heimweg in der S-Bahn gelesen, er hat gesagt, ich musste so weinen und ich muss sie unbedingt kennenlernen. Und ich glaube nochmal 2 Tage später ist er dann bei uns in Wien gesessen, also aus München extra angereist, am Ostermontag. Schon mit einem Vertrag.
Aber Ostern wieder.
Wieder Ostern, ja, sehr symbolisch. Ja. Genau ein Jahr später. Und hat gesagt, können Sie sich das vorstellen? Und erstens war ich Clown und habe gelernt, immer zu allem Ja zu sagen, vor allem zu jedem Abenteuer. Und zweitens hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Ich habe gesagt, na gut, jetzt habe ich eh schon 30 Seiten, schreibe ich halt nochmal so viel und nochmal und dann wird es schon gehen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und was es dann wirklich heißt, so ein Buch zu schreiben, habe ich dann halt nach und nach herausgefunden, was es auch heißt, schreiben zu lernen, wirklich so, dass sich das überträgt. Und es war hart, es war anstrengend. Zwischendurch habe ich es verflucht, aber ich bin dran geblieben und ich bin sehr, sehr froh, also für mich persönlich und natürlich auch für das, was daraus entstehen durfte dann.
Warum verflucht?
Es ist so schwer. Also es ist so schwer, erstens sich zu erinnern. Also immer diese Frage von meinem Verleger, so, wie war denn das genau? Weil es ist auch so traurig, wenn du liebe Menschen verloren hast und versuchst, dich zu erinnern und merkst, du kannst dich nicht mehr an alles erinnern. Das tut so weh. Oder dann waren auch stilistische Dinge, wo er mir erklärt hat, sie verwenden in ihrem Buch ungefähr auf jeder Seite 2-mal das Wort schön. Das kann es ja wohl nicht sein. Man fühlt man sich erstens ertappt und es ist ein bisschen peinlich. Und dann hat er mir halt ein großes Synonymwörterbuch geschenkt. Und jetzt schlagen Sie mal nach, wir haben mindestens 100 Synonyme für das Wort schön. Verwenden Sie sie mit Rufzeichen, hat er mir dazu geschrieben. Und dann fängst du an zu blättern. Und dann merkst du, oh, da muss ich mich echt entscheiden und festlegen. Ist was schön im Sinne von aufregend oder schön im Sinne von berührend, erleichternd? Aber genau das ist dann auch letztendlich das Schöne am Schreiben, dass du wie in so einem Feinkostpralinenladen der Sprache anfängst zu verkosten und schaust, was ist es denn, was es wirklich ist. Und ich finde, Schreiben ist schon auch eine Schule im Denken. Also du musst konkreter werden, du musst klarer werden und du musst vor allem, du kannst nicht über alles drüber huschen. Also auch das, so mein Verleger, der immer wieder so ein Manuskript in den Finger hatte und gesagt hat, was meinen Sie damit, so mit einem kleinen Satz? Und dann habe ich erklärt und erzählt und er hat gesagt, ja, warum schreiben Sie das nicht? Und dann dann hat man manchmal das Gefühl einfach, ich bin zu blöd, ich kann's nicht. Dann muss man sich halt wieder hinsetzen oder dann liest man das, was man am Vortag geschrieben hat und merkt, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Und dann muss man es wieder überarbeiten. Und ich habe mir auch geholfen, ich habe mir so Tischkärtchen gebastelt, 3, wie bei der UNO-Konferenz. Und auf dem einen stand die Lektorin, also die strenge, die kritische. Und dann das zweite war die Autorin, also die versucht, die richtigen Worte zu finden. Und als drittes habe ich mir dann geschrieben, das spielende Kind, weil ich mich erinnern wollte, ab und zu darf es auch einfach sein, ich schreibe es mal einfach hin, wie ich will. Ich mache auch, worauf ich Lust habe. Und ich habe mir immer eins dieser 3 Kärtchen auf den Tisch gestellt und die anderen 2 habe ich im Nebenraum, da hatte ich so noch schön Schild in Pause, da habe ich dorthin gestellt. Das hat mir unglaublich geholfen zu wissen, wenn ich jetzt einfach mal mache, was gerade dran ist, brauche ich die Lektorin nicht, die mir die ganze Zeit auf die Finger klopft. Aber es gibt auch die. Also so habe ich meine Tricks dann im Laufe der Zeit gefunden.
Du hast vorher gemeint, als Clown warst du gewohnt, zu allem, jedem Abenteuer Ja zu sagen. War so der Beginn, ich spreche jetzt nicht bewusst vom Beginn des Schreibens, nicht von den Herausforderungen später, der Beginn des Schreibens einfach für dich ein Abenteuer? War es ein Auftrag, für den du, okay, dann kriege ich Geld dafür? War es für dich, hey, ist ein Teil meiner eigenen inneren Therapie, das hilft mir jetzt aufzuarbeiten? Was war so am Beginn eigentlich jetzt der Blickwinkel auf dieses Buch? Ganz egoistisch nur für dich. Oder auf die Mission.
Vielleicht ist, ja.
So Auftrag, Mission, Geld verdienen, Therapie. Was war so das?
Also ich muss schon sagen, die 10.000 Euro Vorschuss, die ich bekommen habe, mit dem Versprechen, ich muss es nicht zurückzahlen, wenn ich es nicht schaffe, die waren schon gut, haben mir geholfen, haben mir vor allem Zeit geschenkt und Ruhe, aber war nicht der Grund. Dazu gab es die Spenden vorher, die haben mir mehr Sicherheit noch gegeben. Aber Therapie war es auch nicht, weil mir wirklich wichtig war, nur das in das Buch zu schreiben, was ich für mich schon durcharbeitet habe. Also so in diesem Geist von diesem E-Mail vorher, eigentlich war das der Hauptauftrag, den ich gespürt habe, dass ich weiterschreiben will in dem Sinn, dass Menschen sagen, das, was du schreibst, tröstet mich, das hilft mir, damit umzugehen. Also ich habe nicht zur Selbsthilfe geschrieben, aber auch nicht jetzt, ich weiß irgendwas und gebe es den anderen, kein Ratgeberbuch, sondern einfach offenbar hilft es Menschen, wenn ich, oder gibt ihnen was Gutes, wenn ich einfach nur Auskunft gebe über das, was in mir vorgeht und wie ich es erlebe. Also man könnte vielleicht mit dem großen Wort Ruf die Wahrheit am ehesten treffen. Ich habe halt gemerkt, okay, erstens, ich habe was sehr Großes erlebt. Zweitens, ich bin offenbar, warum auch immer, in der Lage, das in Worte zu fassen. Und drittens, ich habe Unterstützer, also den Verlag. Und auch die Öffentlichkeit im weitesten Sinn, das war ja schon vor dem Buch, haben wir gemerkt, da gibt es einfach Presse, die sich interessiert für mich als Mensch und für meine Sichtweise. Und diese Faktoren hätten es wäre mir fast unangenehm gewesen, wenn ich diese Aufgabe dann nicht angenommen hätte. Weil da waren so viele günstige Konstellationen, dass sowas entstehen kann, dass ich mir gedacht habe, okay, scheinbar ist es jetzt gerade hat mich an diese Stelle gesetzt und sagt zu mir, mach das jetzt. Und es wäre mir eigentlich schäbig vorgekommen, es nicht zu machen. Ich habe keine Ausrede in mir gefunden.
Du hast es vorher kurz erwähnt, der Beginn des Buches ist eigentlich entstanden aus einem E-Mail oder einem Text an deinen oder einem Brief an deinen neuen Partner, um ihm deine Geschichte irgendwie zu erzählen. Wie war das oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn jetzt beispielsweise ein Paar sich scheiden lässt, eine neue Partnerschaft beginnt, ist irgendwie klar, da war was abgeschlossen, Gott sei Dank, neue Partnerschaft. Inwiefern hast du in deine neue Partnerschaft deine Familie im Herzen, ich kann es gar nicht formulieren, jetzt mitgenommen, haben die hineingestrahlt, haben die überschattet, meine ich nicht negativ. Ich glaube, du weißt, was ich fragen möchte jetzt. Inwiefern kann man dann, wenn eine Familie so, sie wird nie enden, aber so einen Schritt, so ein Schritt, so was passiert in einer Familie, wie geht man der neue Partnerschaft? Wie wirkt das hinein?
Nimmt man das also, mit? Also mittlerweile kann ich es wirklich aus Erfahrung vergleichen, weil ich auch jetzt eine Scheidung hinter mir habe und jetzt eine dritte Ehe habe und kann nur sagen, ich finde die Scheidung schwieriger, weil du ja mit diesem Menschen dann trotzdem noch zu tun hast, teilweise vor allem, wenn du gemeinsame Kinder hast. Oder auch, weil da ist ja Unfrieden, ja, so immer wieder auch dich beschäftigt, dich bewegt. Und wenn ein Mensch stirbt und du das Glück hast, auch das, ja, kannst du nicht erzwingen. Und es ist auch ein Glück, wenn ein Mensch in einem Moment stirbt, wo gerade wirklich alles in purer Liebe und Frieden ist und du eben keine offenen Streits hast oder so, dann das, was dann überbleibt, ist einfach die Liebe. Und auch, muss man auch sagen, der Glaube an die Liebe. Der Glaube, dass Liebe glücken kann. Und das war ja auch ein Faktor, warum ich mich auf eine neue Beziehung überhaupt einlassen konnte, weil ich wusste, ja, Liebe ist schön, Liebe ist gut und ich will das in meinem Leben. Und ich bin sicher, mein Mann Heli hätte das für mich auch wollen. Und ja, dann braucht es natürlich den anderen, der Platz macht in seinem Herzen für diesen anderen. Und mein neuer Partner hat dann immer gesagt, du, das Schöne ist, der Heli ist ja keine Konkurrenz für mich, weil er lebt ja nicht mehr. Also er klopft ja nicht morgen an die Tür und will dich zurück. Und er hat für sich irgendwie gesagt, der Heli ist für ihn wie ein Bruder. Er hat sich sehr für ihn interessiert, er hat mich viel gefragt, hat wirklich eine Herzensverbindung auch aufgenommen zum Heli. Er hat sich auch beschäftigt mit diesem, also eben Human Design ein Begriff, es ist sowas Ähnliches wie Astrologie, kennt man besser, glaube ich, aber kennen ja mittlerweile auch viele. Also so dieses über das Geburtsdatum zu schauen, was ist das für ein Mensch. Und er konnte das eben Human Design und hat sich da über dieses Programm ein bisschen angeschaut, was war der Heli so für ein Mensch, und hat mir dann witzigerweise ganz viel über den Heli erzählt, was er da so abliest. Und ich habe dann gesagt, ja, du hast recht, du kennst den Heli. Und ja, und auch meine Kinder, also die hatten auch Platz, weil ich die Fotos meiner Kinder bei uns in der Küche aufgehängt habe, ziemlich große Fotos. Und mein Partner hat dann eben relativ oft gesagt, also einmal gesagt, wir sind wie eine Patchwork-Familie mit ziemlich viel Unsichtbaren. Er hatte auch so einen unsichtbaren Teil. Seine Kinder leben, aber die haben den Kontakt abgebrochen irgendwann. Also wir hatten eigentlich 4 Kinder und waren gleichzeitig im Leben eines kinderlosen Paars erstmal über viele Jahre. Und ja, also es kann gehen, und das Herz ist ja so groß. Also das Problem ist, glaube ich, nicht, dass unser Herz keinen Platz hätte für Menschen, sondern das Problem ist, glaube ich, eher, wenn das Herz so viel Energie aufwenden muss für den Versuch, unlösbare Probleme zu lösen. Das ist das Schwierigste. Und der Tod ist aber kein Problem. Den musst du auch nicht lösen, sondern der Tod ist da. Und den musst du eigentlich nur durchleben und durchfühlen. Und irgendwann kannst du ihn dann akzeptieren als eine seriale und indiskutable Größe unseres Lebens.
Dann, dein Buch wurde dann fertig, wurde veröffentlicht, wurde ein Bestseller, wurde in 8 Sprachen, glaube ich, übersetzt, hat also hunderttausende Leser erreicht, berührt und auch ihnen sicher geholfen. Wie haben die Menschen generell auf deine Offenheit reagiert? Das ist doch irgendwie so, glaube ich, ein Tabuthema für manche, auch Tod sowieso in der Gesellschaft. Aber wie hat es so die Öffentlichkeit, wie haben viele Menschen auf deine Offenheit reagiert? Gab es auch Kritik?
Ja, aber ich will sie jetzt mal nicht überbewerten, aber ich spreche gern drüber. Also es gibt ja diese, man kennt ja diese Kreisdiagramme oft auf Infoscreen im Fernsehen und so, ja, wie viele Leute sagen, sie gehen lieber auf die Berge oder ans Meer, und das ist ungefähr halbe halbe. Ja, wenn man sich jetzt das anschaut, bei mir, die Rückmeldungen auf mein Buch, zumindest die, die zu mir vorgedrungen sind, kann man sich so einen ganz großen Kreis vorstellen mit einem ganz winzigen Tortenstück. Und dann kann man sagen, diesen Menschen hat's geholfen und haben das auch begrüßt und mir gedankt für diese Offenheit. Und dann gibt es dieses winzige Tortenstück, diese fast schon Stecknadel von den Menschen, die es halt anders sehen. Und ich gehe jetzt trotzdem mal darauf ein, weil Kritik ist immer interessanter als Lob. Also es gab Menschen, die haben, also ganz bösen Stimmen haben gesagt, die schlägt jetzt Kapital aus ihrer Trauer, ja, oder aus dem Tod ihrer Familie. Und dahinter steckt, also ich habe dann mit ein paar solchen Leuten auch dann kommuniziert, und dahinter steckt halt, verstehe ich auch, ja, dieser Groll darüber, dass ich jetzt so viel Aufmerksamkeit bekomme und sogar Geld über Spenden. Und es gibt halt so viele Menschen, denen das Schicksal anders mitspielt und die funktionieren müssen, die dann vielleicht arbeitslos werden, weil sie es nicht mehr schaffen, wo sich nach 3 Jahren keiner mehr anhören will, wie traurig sie immer noch sind. Und die dann wirklich irgendwann ganz einsam allein und wirklich in Notlagen überbleiben. Und dass die dann auf mich eine Wut haben, sei ihnen auch zugestanden. Also so. Und dann gab es auch Leute, die haben mich dann psychologisch analysiert. Die haben dann genau gezählt im Buch, wie oft kommt der Heli vor, wie oft kommt der Timo vor und wie oft kommt die Fini vor. Und mir dann erklärt haben, der Timo kommt am öftersten vor. Das heißt, mit dem habe ich noch unaufgelöste Probleme und so. Also ganz komisch, was man dann halt alles so kriegt an Menschen, die glauben, über einen besser zu kennen als man selbst. Und eine dritte Kritik, die ich schon auch, also die habe ich wirklich ernst genommen, da gab es in Linz so eine Gruppe von Trauerbegleiterinnen, die mit verwaisten Eltern arbeiten und die mir auch öffentlich auf Amazon als Kritik dann geschrieben haben, wir haben jetzt das Problem, also sie haben es ein bisschen böser geschrieben, aber drunter lag das Problem, dass jetzt diese trauernden Eltern in ihren Familienkreisen plötzlich gehört haben, ja, sag einmal, die Pachel Eberhard, die hat alle verloren und die schafft es ja auch, warum schaffst denn du das nicht? Also wenn ich dann so als Vorbild hingestellt wurde, so muss man es machen, und so wurde es halt in der Presse oft auch inszeniert. Ja, klar, wenn du dann in den großen Talkshows sitzt im Rampenlicht oder jetzt, also auch in Situationen wie jetzt und drüber redest, dann wirkt das so, als hätte man irgendein Wissen oder könnte man irgendwas, was andere auch können sollten. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, nein, ich kann nur die vielen Faktoren des Gelingens in meinem Fall, also in mir, aber auch im Rundherum, aufzählen. Und dann kann man schauen, was davon kennt man vielleicht von sich auch, was gibt's da auch. Einmal erstens merken, ah ja, stimmt, bei mir ist auch nicht alles schlecht. Zweitens, was gibt's in mir, was ich vielleicht mir auch herholen konnte oder worum ich bitten könnte, ganz konkret, weil in der Trauerbegleitung und in der Hilfe sind Menschen unglaublich dankbar, wenn du konkrete Wünsche äußerst. Und es kann so weit gehen, sagen, mäh mir bitte den Rasen, oder kannst du mich mal zum Essen einladen? Ich bin nicht in der Lage, mir was zu kochen. Und drittens auch eben zu schauen, was ist bei mir nicht und eben zu differenzieren. Warum geht's mir schlechter als der Barbara Pach-Ebert? Ah, daran liegt's. Und dann kann man da vielleicht auch schauen, kann man was ändern oder darf man es auch einfach annehmen, dass es halt, dass ein anderer Fall schwieriger ist. Ja? Zum Beispiel, ich hatte nicht die Möglichkeit, leiblich von meinem Menschen Abschied zu nehmen. Und da sitzt der Schmerz. Und solche Hinweise sind sehr gut, weil dann weiß man es konkret. Und erstens kann man das dann beweinen und betrauern ganz konkret. Und zweitens kann man eben auch schauen, kann ich das irgendwie substituieren? Kann ich mit meinen Händen Erde graben oder was auch immer? Und dadurch mir was zurückholen, was mir so fehlt, was mir vielleicht bis jetzt noch gar nicht bewusst war.
Jetzt kommt 17 Jahre nach dem Buch oder nach der Entscheidung zum Buch der Film. Quasi dein Leben, deine Erlebnisse werden verfilmt oder wurden jetzt verfilmt und kommen jetzt ins Kino. Wie kam es zum Film und warum gerade jetzt, nach so langer Zeit eigentlich? Und nicht gleich nach dem Bestseller.
Ja. Also ja, wenn ein Buch Bestseller ist, und zwar Spiegel-Bestseller, es war Jahresbestseller in Österreich, es hat schon sehr aufhorchen, also es ist auf große Aufmerksamkeit gestoßen, das Buch. Und dann ist es fast naheliegend, in meinem Verlagsvertrag stand auch irgendwas mit Filmrechten und ich habe das noch so ein bisschen belächelt. Und das ist aber natürlich so. Menschen, die Filme machen, schauen, was gibt's für Stoffe und natürlich schauen sie sich auch die Bestsellerlisten an. Und es gab sehr schnell schon Anfragen. Also ich glaube, es gab 3 oder 4 Anfragen im Laufe der Jahre und sogar schon konkrete Treffen mit Drehbuchautoren und so. Aber worüber sich die nicht drüber getraut haben, war dieses reiche Innenleben von mir auf die Leinwand zu bringen. Wie machst du denn das? Du kannst ja nicht deine Frau zeigen, die ganze Zeit im Bett liegt und irgendwie so mit Voice-Over ihre Gedanken die ganze Zeit plappern lassen. Also da braucht es schon viel Kunstfertigkeit und viel Fantasie, also sprich einen sehr guten Drehbuchautor, der dazu in der Lage ist, das zu übersetzen in Handlungen, in Szenen. Plus, von meiner Seite kann ich sagen, ich bin sehr froh. Also ja, daran sind dann diese Projekte auch gescheitert. Dann gab es noch einen, der hat es dann schon ernster genommen. Da war dann das Problem, dass kurz vorher dieser Tsunami-Film, wer das, die Minichmeier oder wer hat das, ich weiß nicht, also diesen Film, wo eine Frau eben durch den Tsunami ihre Familie verliert, war im ORF ganz groß. Und gerade da haben sie dann den Film vorgestellt und dann haben die gesagt, na, jetzt haben wir gerade sowas gemacht, das ist so kurz danach wollen wir es nicht. Und ein Redakteur hatte auch große Probleme mit dieser ganzen spirituellen Ebene von mir, der gesagt hat, na, wenn einer im Wald steht und Rehen in die Augen schaut, na, das können wir kein Fernsehpublikum verkaufen. Also ja, da wird halt auch immer geschaut, was glaubt jemand, was ankommt. Und ich bin froh, dass es so lange gedauert hat, weil was wir schon in den Gesprächen auch ausgeleuchtet haben, ganz stark, was im Buch jetzt nicht so vorkommt, sind eben die Buchstellen. Auch die Schattenseiten in der Ehe zwischen Heli und mir. Und es gibt in jeder Ehe, sei sie noch so gut, hat Probleme und hat auch Streits. Und was hat nicht so gut funktioniert bei euch? Worüber habt ihr euch immer wieder gestritten? Ich glaube, dass ich damals so früh nach dem Buch nicht darüber reden hätte wollen und können. Meine Angst war auch so groß, dass mir dieser gute Teil dieser Liebe und diese große Liebe genommen wird. Weil wir schauen halt immer mehr auf die Probleme. Und ich wollte schon grundsätzlich sagen, hey, der Hedi war ein super guter Mensch und ich habe ihn so heiß geliebt und meine Kinder sowieso. Und das musste mal wie so ein großer Hinkelstein vom Obelix in der Welt stehen, ja, dass das mal alle sehen. Und so viele Jahre später war ich dann in der Lage auch zu schauen, okay, ja, da gab es schon auch andere Seiten. Und war ich bereit, das auch preiszugeben für den Film? Und im Film gibt es eine unglaublich, also für mich so große und berührende Szene, einen ganz massiven Streit zwischen Heli und mir, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und ja, es war. Also die Themen sind wahr. Und das, ja, jetzt nochmal, wie ist konkret dann dazu gekommen? Ein lustiger Zufall. Das war eigentlich ein ganz junger Produzent, frisch von der Filmakademie, hat sich aufgeschwungen, der wusste kaum was, hat auch mal die Bestsellerlisten angeschaut und hat mir ein E-Mail geschrieben von einer GMX-Adresse, also alles sehr klein und privat, und hat geschrieben, ja, ich habe ihr Buch gelesen, hat mich sehr berührt und ich gehe jetzt eh voll nochmal davon aus, dass die Antwort nein ist, aber ich frage jetzt einfach mal, darf ich ihr Buch verfilmen? Und ich habe das gelesen, aber nach der Wurst, jetzt treffe ich den einmal. Und er hat mir dann den Adrian Goiglinger genannt, dass das sein Lieblingsregisseur wäre. Und dann habe ich mir vom Adrian Goiglinger diesen Film Die Beste aller Welten angeschaut und habe sofort gewusst, also wenn das jemand kann, dann er. Weil er halt in der Lage ist, Themen, die man normalerweise nicht anschauen will, anzuschauen. Und zwar nicht jetzt voyeuristisch, sondern mit so einem liebenden Blick auf das, was trotz allem Schwierigen gelingen kann. In seinem Fall die Beziehung zu seiner Mutter eben, diese Liebe seiner Mutter trotz Drogenabhängigkeit. Und wir haben uns dann getroffen und haben gemerkt, ja, wir haben eine gemeinsame Sprache. Und dann eben noch Senat Halil Basic, der ein genialer Drehbuchautor ist, wo ich mich auch von dieser schreibenden Zunft her mit ihm sofort verstanden habe. Letztendlich ist der Produzent dann ausgestiegen irgendwann in der Corona-Zeit, weil der musste dann andere Wege gehen beruflich. Und wir sind aber übergeblieben, Adrian dann mit seiner Produktionsfirma. Und dieser Stoff ist wirklich in den besten Händen gelandet. Ja, dann auch noch Valerie Pachner als Darstellerin und Robert Stadlober. Da hat einfach, ja, also ich bilde mir wieder ein, dass der Heli da schon ordentlich mitgefunkt hat und das ziemlich viele gute Sterne aufgehängt hat für dieses Projekt.
An wen richtet sich der Film? Was ist die Botschaft des Films? Ist es jetzt quasi für Menschen, die in Trauer sind, betroffen sind, selbst sagen, ich tanke Kraft in diesem Film? Oder wer ist so die Zielgruppe? Wer sollte den unbedingt gesehen haben?
Also was wir mitbekommen haben jetzt schon von Voraufführungen und Probescreenings und so, also gerade so Probescreenings werden ja ganz gemischt Leute eingeladen. Und wenn man jetzt, man sollte als Autor nie sagen, ich schreibe mein Buch für alle. Aber es wirkt so, dass dieser Film wirklich zwischen ganz jungen Menschen, steinalten Menschen, trauernden Menschen, Menschen, die sich noch nie mit Trauer beschäftigt haben, dass dieser Film wirklich bei allen irgendwas bewirkt und mitgibt. Und ja, ich glaube, man kann sich den Film anschauen, wenn man gerade in Trauer ist. Und ich glaube aber, man kann ihn genauso anschauen, wenn man einfach eine ganz große und tiefe Liebesgeschichte sich anschauen will. Also Senat, der Drehbuchautor, hat gesagt, für ihn war dieses Drehbuch als erstes eigentlich, er wollte einfach mal eine Liebesgeschichte schreiben. Unter ganz besonderen Vorzeichen, aber die Geschichte einer ganz großen Liebe. Und die zweite Ebene ist dann diese Welt des Clowns, die im Film eine ganz große Rolle spielt. Auch diese Unterschiede zwischen Bühnenclown und Clown-Doktor, also Clown als Sozialberuf. Zirkusclown kommt auch vor. Also wenn man sich da ein bisschen mal hineinschnuppern möchte und wirklich da was mitnehmen will. Und dann, also für mich hat dieser Film auch eine Art Therapeut, also nicht für mich, sondern für die Menschen, die es schauen, könnte auch eine therapeutische Wirkung haben, weil ich finde, dass dieser Film eigentlich das, was ich in 2-3 Jahren Trauerprozess und Therapieprozess durchgearbeitet habe, uns in 2 Stunden wirklich die Essenz davon nicht nur informativ auf den Weg gibt, sondern uns wirklich durchleben lässt und durchfühlen lässt. Also ja, ich glaube, man kann da wirklich sehr viel mitnehmen von diesem Film, egal wo man herkommt.
Nach all dem, was du erlebt hast, wie definierst du für dich heute Glück?
Diese Frage, kann ich jemals wieder glücklich sein und später dann darf ich jemals glücklich sein, auch als die Frau, der das Arge passiert ist, also auch in der Öffentlichkeit stehend, das war echt für mich eine Riesenfrage. Wann kann ich wieder lachen? Da war für mich die Antwort sehr bald, eigentlich. Auch mit Galgenhumor oder auch mit Augenzwinkern zum Heli über die Lächerlichkeit von diesen Dingen, also Lachhaftigkeit von Dingen, die uns im Leben halt immer wieder passieren. Aber bis hin zur Frage, darf ich mich auch in der Öffentlichkeit als glückliche Frau zeigen ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen? Und wie argumentiere ich das vor mir selber? Das war für mich eine unglaublich wichtige Frage. Und ich habe dann noch viele Bücher geschrieben. Und in meinem zweiten Buch habe ich diese Frage auch sehr eingehend beantwortet. Und insofern eben die Antwort, Glück ist für mich heute ein viel weiterer Begriff als früher. Weil früher habe ich gedacht, ich bin dann glücklich, wenn ich gerade nicht unglücklich bin. Und das ist aber schon eine ziemlich heftige Vorstellung von Glück, weil das ist sehr anstrengend und es findet relativ selten statt, weil irgendwas wurmt einem immer. Irgendwas ist immer. Und mittlerweile kenne ich auch das Glück, endlich weinen zu können. Ich kenne das Glück, jemanden zu haben, der einem in Schmerzen beisteht. Ich kenne das Glück, Schmerzen zu haben und dabei zuzuschauen, wie sie sich verwandeln, wie harte, kalte Tränen, die alles zum Stocken bringen, plötzlich innerlich weich werden und warm werden. Und ich kenne auch das Glück, das da drüben wartet. Und ich kenne aber auch, Gott sei Dank, wieder das Glück, am Leben zu sein und diese Möglichkeit zu haben, Leben in all diesen Spielarten zu spüren, zu erleben, auch sinnlich zu erfahren. Insofern würde ich heute fast sagen, ich bin in einem Dauerzustand des Glücks, weil das alles mittlerweile Platz hat in meinem Begriff von Glück. Und letztlich glaube ich, ist Glück, findet Glück dann statt, wenn wir uns dem, was jetzt gerade ist, wirklich ganz öffnen und es wirklich in uns hineinlassen. Und dann fängt es so an zu britzeln, da irgendwo so im weichen Teil des Bauchs, ein bisschen wie wenn man Knisterbrause draufstreut. Und manchmal ist dieses Glück nur schön und manchmal ist ein bisschen ein Schmerz dabei oder irgendeine Ahnung von was. Aber das Knistern ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich würde sagen, heute Glück ist für mich wie ein bisschen Knisterbrause auf den weichen, innen in den weichen Teil vom Bauchfeld.
Wenn du die Möglichkeit hättest, der Barbara eine Nachricht zu schicken, 18 Jahre in der Vergangenheit, welche Botschaft würdest du deinem früheren Ich sagen wollen?
Also grundsätzlich würde ich ihr einfach nur sagen, du vertrau dir und du musst immer nur den nächsten Schritt wissen, den übernächsten kannst du nicht wissen, weil das Leben redet immer mit. Und wenn ich jetzt so aus all den Prozessen, die ich seither durchgemacht habe, nochmal hinschauen würde, das Einzige, was ich ihr, glaube ich, gewünscht hätte, wäre, dass sie sich auch öfter getraut hätte, Nein zu sagen. Also ich war schon einfach in diesem, ich habe keine Ahnung und gleichzeitig aber in diesem Vertrauen, das Leben bringt mir was, habe ich erstmal alles angenommen, Ja gesagt. Zum Buch zum Beispiel, da bin ich sehr froh, aber auch, also zum Beispiel, ich habe ja nach dem Buch unglaublich viele Mails bekommen von trauernden Menschen. Und am Anfang habe ich mich wirklich berufen gefühlt, jedem Einzelnen zu antworten und mich irgendwie zu kümmern. Musste dann irgendwann einsehen, das ist erstens nicht das, was ich gut kann. Also ich bin keine Therapeutin. Und andererseits überfordert es mich auch total. Und ich weiß noch, ich habe dann so viele Lesereisen gemacht und so und war danach ewig bei Signierstunden und habe ganze Lebensgeschichten bekommen und einen Tag und den nächsten und bin immer schwächer geworden. Und ich weiß noch, an einem Abend habe ich wirklich öffentlich, also auf der Bühne gesagt, ich gehe jetzt dann signieren und ich weiß, es ist unfair. Ich habe jetzt 1,5 Stunden über mein Leben geredet und logischerweise in einer menschlichen Beziehung wären jetzt Sie dran. Und das wäre fair und das wäre wichtig und Sie haben den Impuls, ich weiß das. Und trotzdem, ich kann es nicht verarbeiten. Weil ich habe schon mein eigenes und ich gehe dann ins Hotel und ich nehme all diese Geschichten mit und ich kann es nicht. Deshalb bitte ich Sie darum beim Signieren, dass wir einfach nette Worte wechseln und uns in die Augen schauen, aber mehr nicht. Und das war unglaublich, weil ich habe an diesem Abend, genau nachdem ich das gesagt habe, sind die Leute aufgestanden und haben geklatscht, lang, mit Standing Ovations. Und ich habe gemerkt, ui, offenbar ist das nicht nur was, was mich beschäftigt und mir wichtig ist, sondern die Leute waren auch dankbar für diese Erlaubnis, Grenzen zu ziehen. Und das ist wichtig. Wir müssen auf unseren Raum achten. Und mittlerweile habe ich auch, also früher habe ich dann oft auch auf solche Mails dann eben nicht geantwortet und Menschen gekränkt. Klar, dürfen wir Grenzen auch freundlich ziehen. Das ist auch wichtig. Nicht, wenn es schon alles zu spät ist, dann Watschen verteilen, ja, oder einfach sich abwenden plötzlich und gehen. Also mittlerweile habe ich auch einen netten Auto-Reply bei meinem Mail, dass ich bedankt und eben erklärt, es geht nicht, ich kann nicht auf alles antworten, es kommen zu viele Mails. Und es ist die Wahrheit, es ist kein leeres, hey, ich lasse euch alles abblitzen. Aber die Leute kriegen trotzdem eine Art von Antwort und das ist mir schon wichtig. Also Grenzen setzen, mehr Grenzen setzen als früher, aber auf freundliche Weise und auf zugewandte Weise.
Wenn jemand gerade durch einen schweren Verlust geht, was würdest du in einem Satz mitgeben wollen?
Wenn es dir möglich ist, dann nimm jeden Tag als einzigartig und lass dich von jedem Tag neu überraschen. Meistens ist es anders, als du denkst, und die große Richtung ist Richtung Heilung.
Jetzt hast du vorher gesagt, seit diesem Unfall mit dem Bohrer auf der Leiter, auf dem Sofa, siehst du jeden Tag und jedes Erlebnis irgendwie so quasi als Bonus, weil du halt könntest dich ja theoretisch immer noch anders entscheiden. Denkst du manchmal schon dann ans eigene Sterben auch und an den Weg dann den letzten? Zur Familie?
Momentan bin ich in einer Situation, wo ich sehr hoffe, dass ich noch lang lebe. Meine Tochter wird jetzt gleich 9, also die wird mich noch länger brauchen und ich liebe sie heiß und ich bin jetzt eben auch wieder verheiratet, sehr, sehr glücklich und möchte auch mit meinem Mann ein langes, schönes Leben haben. Also im Moment ist das sehr in den Hintergrund gerückt. Philosophisch und spirituell gehe ich dem Tod mit sehr viel Vertrauen entgegen und weiß für mich, dass mich da drüben erstens Liebe und Glück erwarten wird und hoffentlich auch meine Familie. Also daran glaube ich auch. Wie wir das dann machen mit den verschiedenen Männern, das weiß ich noch nicht. Darüber rede ich manchmal mit meinem Mann. Da gibt es ja auch im Kino, gab es jetzt kürzlich so einen Film, wo eine Frau stirbt und die zwei großen Lieben ihres Lebens stehen plötzlich da und wetteifern um sie. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir da drüben schon ein bisschen toleranter sind. Aber ja, und trotz allem schließe ich nicht aus, dass dann irgendwas in mir trotzdem am Ende plötzlich überraschend Panik kriegt. Also man hört das ja von Elisabeth Kübler-Ross zum Beispiel, der sich so lang beschäftigt hat mit auch mit Nahtoderlebnissen, mit dem Leben nach dem Tod, mit Trauer. Also die wäre, wenn nicht sie, sollte da eigentlich gut dann gehen können. Und die hat jahrelang gekämpft mit dem Sterben und ist dann, glaube ich, sogar auf sehr schwierige Weise gestorben. Also auch da, ich kann es nicht vorhersagen, aber ich kann mich darauf einstellen und ich kann letztlich, ich glaube, was ich im Leben üben kann, ist in Situationen, die mich überwältigen und überfordern, die sich vielleicht wie so kleine Tode anfühlen oder die auch wehtun, Abschiede, weiterzuatmen und ruhig zu bleiben. Das kann man ganz aktiv üben. Und ich glaube, wenn man das oft übt, dann kann man auch, wenn es darauf ankommt, dann im letzten Jahr auch das Loslassen natürlich. Wenn man das oft übt im Leben, ich glaube schon, dass es einem dann leichter fällt am Ende.
Wenn jetzt in 100 Jahren jemand in einem Antiquariat dein Buch in die Hand bekommt und sie fragt, Barbara Bachl-Eberhardt, wer war denn das? Was war denn der so besonders? Was sollte man antworten?
Barbara Bachl-Eberhardt war ein ganz normaler Mensch, der sich die Zeit genommen hat, auf das, was es bedeutet, Mensch zu sein, wirklich genau hinzuschauen und anderen davon zu erzählen.